Vorgestern wurde die Tür zum Jahr 2010 aufgestoßen. Und wir wissen noch nicht, was uns in dem Raum, den neuen Raum, den wir jetzt betreten, was uns in diesem Raum alles erwartet. Vielleicht stehen manche unter uns noch ganz ängstlich an der Tür, weil eben die Zeit, die jetzt wieder vor uns liegt, unsicher scheint. Aber womöglich, wenn wir wissen würden, was kommt, würden wir vielleicht noch viel verzagter hier sitzen. So ähnlich war die Situation der Jünger in Johannes 14. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern über das, was kommen wird, und er deckt ihnen auf, was in den nächsten Tagen für sie bevorsteht. Und die Wirkung, die das Ganze hinterlässt, ist ein tiefes Verzagen. Und in dieses Verzagen hinein spricht der Herr Jesus dann in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Dieser Vers ist die Jahreslosung für dieses Jahr, und nach unserer alten Gemeindetradition wollen wir diesen Text am ersten Sonntag des Jahres immer miteinander anschauen. Das Johannesevangelium lässt sich gut in drei beziehungsweise in vier Teile einteilen. Jemand hat es mal so beschrieben, es ist wie der Tempel, der damals in Jerusalem stand. In diesem Tempel gab es einen Tempelvorhof, der war unter dem freien Himmel. Und dort durfte jeder rein. Dort waren die verschiedensten Menschen anzutreffen. Und im Johannesevangelium, der Kapitel 1 bis 12, das ist der öffentliche Dienst von Jesus. Dort trifft er auf die verschiedensten Menschen, auf eine Frau am Jakobsbrunnen, auf einen Hauptmann, auf mit allen möglichen Menschen zusammen. Aber dann geht's vom Vorhof hinein in das Heiligtum. Und der war nur zugänglich für die Priester. Das war eine eng vertraute Truppe. Und das war anonym, das war überdacht. Und das sind die Kapitel 13 bis 17. Es ist der Abend, bevor Jesus hingerichtet wurde. Dort trifft er sich mit seinen Jüngern im Obergemach. Und wir finden dort eine private Sphäre, wo er nur mit seinen Jüngern redet. Ganz am Anfang, in Kapitel 13, muss der Judas hinaus. Denn der Judas gehört nicht zu den Jüngern. Und so ist Jesus zusammen mit seinen Elfen. Und in diese Situation hinein spricht er dieses Wort. In Kapitel 18 und 19 sehen wir dann, wie Jesus als der Hohepriester in das Allerheiligste hineingeht, den Weg, den er nur alleine gehen kann. Und er geht für uns ans Kreuz und stirbt und bringt als Hohepriester sein Opfer. Dann sehen wir aber im Johannesevangelium wieder ein Nachspiel. Ab Kapitel 20 kommt Jesus wieder heraus aus dem Grab als der Hohepriester, der sein Opfer gebracht hat, und begegnet wieder seinen Jüngern und sagt, das Opfer ist vollbracht. Aber hier in unserem Text sind wir in diesem Obergemach, wo Jesus mit seinen engsten Jüngerkreis zusammen ist. Und ich möchte hier den näheren Zusammenhang einmal auch mitlesen und fange an bei Johannes 13, Vers 38 bis 14, Vers 3. Jesus antwortete ihm, und mit ihm ist hier Petrus gemeint. Er hat vorher gesagt, ich werde dich nie verlassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich möchte nochmal beten und bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen. Ich bin so begeistert, wenn ich im Evangelium lese, wie sensibel und wie seelsorgerlich du mit deinen Jüngern umgehst. Herr, und wir haben es notwendig. Wir sind auch wie Schafe ohne Hirten, ohne Richtlinien. Herr, wir brauchen Führung in diesem neuen Jahr und wir wollen dich bitten, dass du uns leitest. Segne du uns auch jetzt durch dieses Wort. Amen. Wie bewältigen wir das vor uns liegende Jahr 2010? Ich meine es jetzt mehr in geistlicher Hinsicht. Den Text, den wir gerade gelesen haben, der steht in einem ganz ähnlichen Zusammenhang. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Kapitel 13, alles, was auf sie zukommt. Und die Jünger sind darüber ängstlich, nicht nur ängstlich, sie sind bestürzt. Da liegen riesengroße Prüfungen vor ihnen und Jesus will ihnen helfen, durch diese Prüfungen hindurchzukommen, obwohl sie durch alle Prüfungen hindurchfallen. Aber er möchte, dass sie am Ende überleben. Der Herr möchte in diesem Text drei Dinge an uns bewirken. Das erste, er möchte unser Selbstvertrauen durchstreichen. Das zweite ist, er möchte unser Gottvertrauen aufrichten. Und das dritte, er möchte unseren Blick auf den Himmel ausrichten. Das erste, was ganz deutlich wird in Kapitel 13, er will unser Selbstvertrauen durchstreichen. Vertrau nicht auf dich selbst. Jesus antwortet ihm, haben wir gelesen in Vers 38, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Was tut Jesus hier, wenn er das dem Petrus so offen sagt? Was tut Jesus, wenn er am selben Abend seinen Jüngern sagt, ihr werdet mich alle verlassen? Was tut Jesus, wenn er ein Kapitel weiter sagt, im Rahmen von diesem Gespräch, ohne mich könnt ihr gar nichts tun? Er streicht einfach das Selbstvertrauen der Jünger durch und sagt, euer Selbstvertrauen taugt nichts. Jesus sagt, in euch selber findet ihr keinen Halt. Mit deinem Selbstvertrauen kommst du nicht weit. Du kannst du vielleicht auf der menschlichen Ebene mit deinem Vertrauen in dich selbst eine Zeit lang was vormachen. Für einen Ungläubigen mag das vielleicht eine Krücke sein, die ihm ein Stück weit weiterhilft. Aber für den Bereich eines wiedergeborenen Christen ist Selbstvertrauen fehl am Platz. Der Petrus sagt im starken Selbstvertrauen, sagt, ich werde dich nicht verleugnen. Ich werde mein Leben für dich lassen. Und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Letzten Sonntag haben wir in der Predigt von Martin gehört, in Markus 8, den Vers, wo Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Verleugne dich selbst, das heißt unter anderem auch, streiche dein Selbstvertrauen durch. Und das, was Jesus hier so sagt, das ist für uns Menschen total demütigend. Weil wir wollen uns selber verwirklichen, gell? Wir wollen selbst. Und Jesus sagt, geht nicht. Wir machen uns vielleicht immer wieder die besten Vorsätze, vielleicht jetzt für das neue Jahr 2010. Der Daniel hat es an Silvester in der Botschaft gesagt, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen. Vielleicht können deine menschlichen Vorsätze, deine guten Vorsätze rein menschlich eine Krücke sein, aber im geistlichen Bereich, sagt Jesus, reichen sie nie aus. Der Petrus hatte hier einen guten Vorsatz, oder? Er hatte sich vorgenommen, den Herrn Jesus überhaupt nie zu verlassen. Ein paar Stunden später hat er seinen Vorsatz schon gebrochen. In dieser Nacht vor der Kreuzigung werden die Jünger von Jesus auf alle erdenkliche Weise gedemütigt. Und diese Demütigungen lesen wir in Kapitel 13. Zuerst wäscht Jesus ihre dreckigen Füße, obwohl sie das eigentlich hätten am Herrn tun sollen. Dann offenbart ihnen der Herr, dass er sie verlassen wird. Sie hatten alles verlassen für ihn und jetzt verlässt er einfach sie. Und sie fragen sich, was soll das? Als nächstes zeigt er, dass sie ihn verlassen werden, alle miteinander. Außerdem offenbart er an diesem Abend, dass einer von den Zwölfen ihn verraten wird und ausliefern wird an die Heiden. Und alle sind verunsichert und jeder fragt den anderen und sie fragen sich, aber ich doch nicht, oder? Als nächstes prophezeit Jesus dann auch noch vor allen anderen, dass der Petrus ihn in dieser Nacht noch dreimal verleugnen wird, bevor der Hahn kräht. Ausgerechnet der Petrus, der Mann mit den besten Führungsqualitäten. Wenn Führer fallen, hat es immer die ganze Gemeinde bedroht und in Gefahr. Und all diese Beispiele in Kapitel 13 zeigen doch auf, wie weit es mit dem Vertrauen auf Menschen her ist. Auf das kann man nicht bauen. Nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass wir auf Menschen vertrauen sollen, nicht mal auf Christen. In Jeremia heißt sogar, in Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der sich auf einen Menschen verlässt. Jetzt kann ich mir überlegen, wie viele Christen haben mich bereits enttäuscht, auf die ich im Leben irgendwie vertraut habe. Aber noch wichtiger ist die Frage, und das muss ich gerechterweise auch fragen, wie viele habe ich denn enttäuscht, die ihr Vertrauen auf mich gesetzt haben? Menschen, die von mir Hilfe erwartet haben, ob bewusst oder unbewusst ich das mitbekommen habe, aber ich habe sie enttäuscht. Das ist eine Lektion, glaube ich, die wir neubekehrten Menschen, neubekehrten Gläubigen ganz schnell lernen sollten. Sie dürfen nicht auf Menschen vertrauen. Auch nicht auf Christen. Ein Mann sagte mal zu einem Seelsorger, ich werde Christus nicht als meinen Herrn annehmen, denn ich wurde von einem Christen finanziell betrogen. Und der Seelsorger fragte, aber ist das wirklich der einzige Grund? Und er sagte, ja. Dann schlage ich vor, sagt der Seelsorger, wir machen das Ganze jetzt schriftlich. Und er zieht seinen Notizblock raus und schreibt dann auf einen Zettel drauf, ich bin deshalb kein Christ, weil ein gläubiger Mann mich in einer geschäftlichen Angelegenheit betrogen hat. Und dann riss er das Blatt heraus und gab es dem Mann und sagte, wenn du einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehst und Gott dich fragt, warum du seinen Sohn abgelehnt hast, dann liest es vor, was auf dem Zettel steht. Ich bin kein Christ geworden, weil mich ein Christ betrogen hat. Und damit ließ er den Mann einfach stehen. Es hat nicht lange gedauert, als der Seelsorger zu Hause war, dass es an seiner Tür klingelt und der Mann steht draußen mit seinem Zettel in der Hand und sagt, ich bringe das Papier zurück. Es wird wohl als Entschuldigung vor Gott nicht ausreichen, oder? Etliche Tage später hat sich dieser Mann dann auch bekehrt. Keiner von uns hier in diesem Raum ist perfekt. Und deshalb ist es gefährlich, wenn du dein Glaubensleben von irgendeinem Christen abhängig machst. Egal, ob es der Pastor ist oder der Jugendleiter oder sonst irgendwer. Und genau das macht Jesus seinen Jüngern dort oben im Obergemach am Abend vor seiner Kreuzigung deutlich. Er sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Einer wird mich verraten, der Führer unter euch, der Petrus, wird mich dreimal verleugnen. Und die Jünger mussten durch diese Worte von Jesus wirklich erschüttert sein. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, wenn das so ist, dann sind wir verloren. Das ist der erste Punkt, das ist sozusagen der Ausgangspunkt auf das, was jetzt in Kapitel 14 folgt. Wenn du jemals in deinem Leben an dem Punkt gekommen bist, wo dir der Boden unter dem Bogen, wo dir der Boden unter deinen Füßen weggezogen wird, wo du bestürzt bist von deinem eigenen Versagen, wo du ängstlich und verzagt bist und nimmer schlafen kannst über deinem eigenen Zustand, wenn du so weit gekommen bist, dann möchte ich dich bitten, dann geh zu Johannes 14. Das Kapitel ist ein Ruheplatz für deine Seele. Es ist ein Ruhekissen für eine beängstigte Seele. Es fängt so an: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Was Jesus zuerst tut, er streicht das Selbstvertrauen der Jünger durch, aber dann wirbt er um ihr Gottvertrauen. Zuerst sagt er, vertraut nicht auf euch selbst, aber dann sagt er, erschreckt nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ich bin so begeistert, wie Jesus hier mit seinen Jüngern umgeht. Ein paar Stunden, bevor er ausgeliefert wird. Obwohl Jesus selber in ein paar Stunden das Allerschrecklichste, was ein Mensch je erleben kann, erleben wird. Dass nämlich das Gericht über ihn kommt, der keine Sünde kennt, alle Sünde auf sich nimmt, am Kreuz stirbt, wo ihm davor graut. Sorgt er sich hier in dieser Situation ein paar Stunden vorher gar nicht um sich selber. Sondern was ihn beschäftigt, ist das, was seine Freunde brauchen. Einleitend in diese Phase des Obergemachs ist Kapitel 13, Vers 1, da heißt es, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, seine Schreckensstunde, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Vertrauen in eine solche Liebe ist Grundlage für allen Trost. Vertrauen in eine solche Liebe ist Grundlage für allen Halt. Und solches Vertrauen bewirkt Ruhe. Jesaja 63, Vers 9 lesen wir, auch ein wunderbarer Satzteil eigentlich. Da heißt es, bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt. Bei all deiner Bedrängnis ist Jesus auch bedrängt. Jesus sieht das Erschrecken und das Bedrängnis seiner Jünger und das bedrängt ihn jetzt auch. Deshalb sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Sein Herz war ja auch erschrocken. Aber er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Warum nicht? Weil es einen Halt gibt für euer Leben und das ist jetzt keine Hilfskrücke, das hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich habe mich gefragt, warum sagt der Herr Jesus hier nicht einfach, glaubt an Gott? Reicht es nicht? Warum sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich? Weil es beides braucht. Christen erkenne ich daran, dass sie beides haben. Wenn jemand nur sagt, ich glaube auch an den Herrgott und Jesus spielt in seinem Leben gar keine persönliche Rolle, dann gehe ich davon aus, ich habe keinen Christen vor mir. Gott ist der, der über allen und über allem steht, doch Gott ist unnahbar. Er ist weit weg. Aber Jesus steht in diesem Moment persönlich greifbar nahe vor ihnen. Gott kann als Gott nicht versagen. Es ist nicht möglich, dass Gott Sünde tut, dass er versucht wird. Aber Jesus war als Mensch versuchbar wie wir und er hat nicht versagt. Deshalb ist er unser Mittler zwischen Gott und uns. Deshalb reicht es nicht, wenn Menschen einfach nur an einen Herrgott glauben. Doch dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, dadurch, dass er auf die persönliche Ebene zu uns kam, gerade dadurch haben wir eine Verbindung zu dem lebendigen Gott im Himmel. Und deshalb hast du rechten Halt für dein Leben auch nur, wenn du beides hast. Glauben an Gott und Glauben an Jesus. Das wird deutlich in vielen so Glaubenskombinationen im Johannesevangelium, taucht immer wieder auf. Zum Beispiel, wenn es ums Gebet geht in Johannes 15, sagt Jesus, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Vater und Jesus. Die Frage am Anfang war, wie bewältigen wir das vor uns liegende Jahr 2010? Was trägt uns durch, wenn schwierige Zeiten kommen? Wenn wir in solche bedrängte Situationen kommen, wie es hier die Jünger waren. Das erste, was Jesus sagt, ist, vertrau nicht auf dich selbst. Das zweite, vertraue auf Gott und auf mich. Und ein drittes, was in diesem Kontext noch steht, möchte ich noch anfügen. Das ist, richte deinen Blick auf den Himmel aus. Aufs Ziel. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch doch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich finde es schlichtweg ergreifend, wie Jesus darum bemüht ist, dass der Abschied der Jünger von ihm, dass dieser Abschied ihnen leicht fällt. Damit es ihnen nicht so schwer wird ums Herz. Der Herr Jesus geht zurück ins Vaterhaus, nicht weil er seine Jünger im Stich lassen will, sagt er, sondern weil er ihnen passende Wohnungen zubereiten will. Deswegen gehe ich hin. Und dann sagt er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Damit sagt Jesus, es wird ganz sicher so sein. Ich führe euch nicht hinters Licht. Ich will euch nicht täuschen. Vertraut, dass es genau so sein wird. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses die Jünger ermutigt haben muss? Vielleicht waren sie so geblendet von Traurigkeit, dass sie es nicht so verstanden haben. Aber später, ich denke, darin hatten sie eine starke Ermutigung. Er geht weg, nicht um uns zu verlassen, sondern um für uns eine Wohnung vorzubereiten. Damit wir in der Zukunft nie mehr von ihm getrennt sein werden, sondern dass wir miteinander in einem Haus wohnen. Boah, in einem Haus mit Jesus wohnen, eine ganze Ewigkeit lang. Kannst du dir das vorstellen, in den Himmel zu kommen und mit deiner Tasche, die du nicht dabei hast, weil du sie nicht brauchst, und dann ziehst du in eine Wohnung ein, wo alles komplett drin ist, was du brauchst. Ich muss sagen, ich genieße es ein Stück weit immer wieder, einmal in der Woche wenigstens heimzukommen in mein Vaterhaus nach Waldhausen. Dann fahre ich das Auto in die Garage, dann gehe ich zur Haustür rein, die immer offen ist, Tag und Nacht. Dann ziehe ich meine Schuhe aus, schlüpfe meine Hausschuhe, die dort stehen, schon 20, 30 Jahre lang. Schmeiße meine Jacke auf den Ständer. Hol mir vielleicht noch ein Getränk aus dem Keller, gehe nach oben, wenn mich hungert, mache ich einen Kühlschrank auf, ist immer was drin. Dann setze ich mich in die Stube auf die Bank und mache mir es gemütlich. Es ist alles da. So ähnlich stelle ich mir das im Himmel vor. Ich werde kommen und es ist alles da. Der Herr hat die Wohnung für mich vorbereitet. Wie genau das sein wird, ich denke, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wenn ich ein bisschen nachforsche, in Offenbarung 21, Vers 16 wird die Stadt beschrieben, gell, in der diese Wohnung ist. Und da lesen wir vom himmlischen Jerusalem und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 16, und die Stadt bildet ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien, die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Verstehst du das? Also die himmlische Stadt, in der wir leben werden, ist offensichtlich würfelförmig angelegt. 12.000 Stadien, das sind 2.300 Kilometer, ist sie lang und hoch. Im Quadrat sind das über 5 Millionen Quadratkilometer. Die Stadt London, so wie sie heute besteht, hat eine Fläche von 360 Quadratkilometern. Aber hier sind es 5 Millionen Quadratkilometer. Und John MacArthur hat ausgerechnet, wäre nur das Erdgeschoss dieser Stadt so dicht bevölkert wie London, dann würden dort 100 Milliarden Menschen Platz finden in einer Ebene. Das ist weit mehr, als die Weltbevölkerung heute beträgt. 12.000 Stadien im Würfel ergibt 12.167 Milliarden Kubikkilometer. Da werden wir wohnen. Cool. Wer kann sich solche Dimensionen einer Stadt noch vorstellen? Und dennoch beschreibt der Johannes im gleichen Abschnitt in Offenbarung 21, dass wir alle in dieser Stadt eine persönliche, wunderbare Nähe zu unserem Herrn haben werden, sodass er uns abwischt jede Träne von unseren Augen. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Zuletzt sagt der Herr, dass wenn es soweit ist, dann schickt er nicht irgendwelche Boten, irgendwelche Engel, um uns abzuholen, sondern er kommt höchstpersönlich zu uns, um uns in diese Wohnung zu führen. Er will uns abholen. Ich stelle mir vor, wie die verängstigten und beklommenen Jünger, die so ängstlich geworden sind in ihrem Herzen, das hören. Und jetzt schließt Jesus eine Tür auf und eröffnet ihnen einen weiten Blick für ihre Zukunft. Sind diese Verheißungen für dich eine Motivation? Denkst du darüber nach? An Weihnachten Jesus selber kam auf diese Erde und er fand hier auf dieser Erde keine Bleibe. An Weihnachten suchten Josef und Maria eine Bleibe für die Geburt des Kindes und sie fanden keine Stätte, wo sie bleiben konnten. Der Hans hat schon erwähnt, Johannes 1, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie wollten ihn nicht auf der Erde. Und gleich am nächsten Tag, wo Jesus sich hier mit den Jüngern trifft, da nageln die Menschen Jesus an ein Kreuz und sie hängen ihn hinaus in die Luft zwischen Himmel und Erde und damit signalisieren sie, wir wollen nicht, dass du auf unserer Erde wohnst. Raus mit dir. Der Herr selber bekam keine Stätte auf dieser Erde, aber er bereitet in diesem Moment eine wunderbare Stätte für uns. Gleichzeitig erinnere ich mich an das, was der Hansa vorgelesen hat in Johannes 14, dass Jesus sagt, derweil ihr auf der Erde seid, werden der Vater und ich, wir werden Wohnung beziehen in euch, in den Gläubigen. Dass Paulus sagt, du bist als Christ ein Tempel des lebendigen Gottes. Der Herr Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in dir. Und ich frage dich, hast du genügend Raum in deinem Haus für Jesus? Wie richtest du dein Lebenshaus für Jesus ein? Ist er überhaupt drin? Wie fühlt er sich in deinem Leben, in deinem Lebenshaus? Fühlt er sich wohl? Ist die Wohnung abgestimmt auf ihn? Oder hast du deine Wohnung abgestimmt nur auf dich selbst? Vielleicht sagst du, na, das tue ich nicht, dass ich meine Wohnung einrichte für Jesus. Aber das, was du nicht tust, das tut er im Moment für dich. Er macht eine herrliche Wohnung für dich und die ist maßgeschneidert, wo alles für dich passt. Und das sollte uns im Moment bestürzen, dass wir sagen, Herr, ich möchte auch eine gute Wohnung für dich sein. Ich hoffe, dass diese Gedanken Sehnsucht bewirken nach dem Himmel. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und wir sollen uns trösten. Immer wenn ich Texte von der Endzeit rede, von der Endzeit lese in der Heiligen Schrift, dann ist immer damit Trost verbunden. Dass der Schreiber der Schrift sagt, tröstet einander mit diesen Worten. Der Theodore Roosevelt, ein amerikanischer Präsident, der war in Afrika auf einer Safari. Und als er nun das Schiff bestieg, um wieder nach Hause zu fahren, nach Amerika, in sein Zuhause, da waren viele Menschen am Bug versammelt, um ihn zu verabschieden. Einen roten Teppich haben sie ausgerollt, eine Musikkapelle kam, die Leute haben ihm zugejubelt. Und während der ganzen Überfahrt war es auch so, er stand ständig im Mittelpunkt des Interesses. Gleichzeitig war ein anderer Mann mit auf dem Boot, ein alter Missionar. Er hatte 50 Jahre in Afrika zugebracht. Dort seine Frau verloren und seine Kinder. Mutterseelen allein kam er zurück nach Amerika. Als das Schiff in San Francisco dann gelandet war, da wurde der Präsident natürlich in Ehren empfangen. Die Menschen jubelten ihm alle zu. So wie abgefahren ist, so kam er dann auch an. Aber niemand begrüßte den alten Missionar. Ungeachtet verließ er das Schiff und ging an den vielen Menschen vorbei. Er mietete sich in einem kleinen, schäbigen Hotel ein, kniete dann an seinem Bett nieder und hat gebetet. Gesagt, Herr, ich möchte mich nicht beklagen, aber ich habe mein Leben für dich in Afrika aufgeopfert. Und es interessiert niemanden. Ich kann das einfach nicht verstehen. Und hat er plötzlich das Gefühl, als ob Gott ihm seine Hand auf die Schulter legt und sagt, mein Kind, du bist auch noch nicht zu Hause angekommen. Du bist noch nicht daheim. Aber wenn du daheim bist, dann wird es einen grandiosen Empfang geben. Und ich denke, dieses Bewusstsein, das müssen wir uns bewahren. Was will ich Ehre haben in dieser Welt? Was will ich mit meinem Selbstvertrauen? Es geht um die Frage, wie bewältigen wir das, die vor uns liegende Zeit, das neue Jahr? Und Jesus möchte uns mit drei Ansätzen helfen. Er sagt einmal, unterstreiche nicht dein Selbstvertrauen, sondern streich dein Selbstvertrauen durch. Versuche auch deine Kinder nicht zum Selbstvertrauen zu führen, so gut gemeint es ist von der Psychologie und von allem her, aber führe sie zum Gottvertrauen. Und das ist eben das Zweite, er wirbt um unser Gottvertrauen, er will dein Gottvertrauen aufrichten. Und das Dritte, will er deinen Blick auf den Himmel ausrichten. Das Ziel, die Heimat, die hast du erst, wenn du bei ihm bist, in seiner Wohnung, die er für dich bereitet. Ich glaube, wenn wir diese drei Dinge im Blickfeld behalten, dann werden wir ein gesegnetes Jahr erleben, egal was kommt. Und das wünsche ich uns allen. Amen.